Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte nochmal beten. Herr Jesus, und wir bitten und flehen von ganzem Herzen darum, dass die Kinder dieses Wort in ihr Herz aufnehmen, was sie auch heute hören. Und dass sie sehen und erkennen, wie gut es ist, den Höchsten, den König, Vater nennen zu dürfen. Schenke, dass das heute auch durch diese Kinderstunde gelingt. Und auch, dass wir uns jetzt noch einmal konzentrieren können auf das, was du uns heute zu sagen hast. Nimm weg, was unsere Gedanken hindern will, sich auf dich zu konzentrieren. Amen. Ja, ich grüße ganz herzlich aus Hannover und freue mich, unter euch sein zu dürfen und möchte euch einladen, Matthäus Kapitel 6 aufzuschlagen. Und wir beginnen mit dem Staatsfeind Nummer 1. Wenn man jetzt hier einen Fragebogen rumgehen lassen würde, was würde da am häufigsten draufstehen? Staatsfeind Nummer 1. Nein, es ist keine Gruppe, es ist keine Organisation, es ist kein Virus, es ist auch kein Krieg im Osten. Der Staatsfeind Nummer 1 unseres Landes ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dasselbe wie in allen anderen Ländern auch, die Sorge. Sei es die soziale, finanzielle, außenpolitische, innenpolitische Sorge. So auch in diesem Jahr. Unser Land ächzt ja unter mancher Sorgenlast, teils echter, teils selbst auferlegter ideologischer Natur. Und was gesellt sich da nicht alles dazu? Die Energiesorgen, innenpolitische Sicherheit, die Geldsorgen angesichts der Inflation, in dem durch Geldentwertung sich der Staat ja entschuldigt, aber entschuldigt sich nicht bei den Bürgern, sondern durch die Bürger. Aber durch die Inflation kommt es immer mehr zu der schon bekannten Insolvenzwelle, die ja schon an mancher Ort zu Diskussion geführt hat, wovon ein gewisser Minister nichts viel wissen möchte. Und ich hatte mit einem Bäckermeister ein Telefonat vor einiger Zeit, der selber auch davon berichtet hat, wie sehr ihn das getroffen hat, an die Grenze getrieben hat mit seinem Betrieb. Wo er selber sagte, dass ihn diese Energiekrise schlaflose Nächte bereitet habe. Ja, es ist kaum übersehbar, wie viele Betroffene in unserem Land unter diesem Chaos eben auch mitzuleiden haben und so diese Sorge auch zu manchem Abgrund geführt hat. Und man sorgenvoll in die Zukunft blickt. Sorgen. Sorgen können eine Regierung, ein Land, ja eine Generation auffressen, spalten, zerstören. Aber vom Größeren zum Kleineren gedacht, von der Sorge unserer sogenannten Demokratie, einmal zu deiner Biografie. Was sind deine Sorgen? Was treibt dich momentan rum? Wie kann ich meine Nebenkostenabrechnung zahlen? Wie schütze ich meine Kinder vor dem übergriffigen Staat? Wie mache ich sie standhaft für das, was sie in der Zukunft erwartet? Wie komme ich mit diesem oder mit jedem persönlichen Rückschlag zurecht? Ja, welchen Schritt soll ich als nächstes gehen? Wie werde ich meine Schulden los? Bevor wir das in den Predigtext einsteigen, wollen wir uns einmal noch mal ganz kurz daran erinnern, wie es Israel ging, als sie in das gelobte Land eingeführt wurden, bevor sie eingeführt wurden. Damals waren es 12 Kundschafter, die ausgesandt wurden, dieses Land zu erforschen, zu erkundigen, Bericht zu erstatten. Und was sagt uns der Text? Wir hören, dass 10 Botschafter zurückkamen, und eine Botschaft voller Sorgen, Angst, Einschüchterung und Panik hatten. Nur 2 hielten treu dagegen, mit einem Bekenntnis, mit einer Botschaft voller Zuversicht. Aber das Volk hatte sich von dieser Botschaft der Sorge und Panik in Schockstarre versetzen lassen und blieben deshalb handlungsunfällig. Aber im Letzten hatten dann doch die 2 recht gehabt, die sich treu an ihren Gott gehalten haben. Auch heute brauchen wir solche entscheidenden Botschafter, die uns die Wahrheit zumuten, Botschafter, die der Gemeinde Jesu Mut machen, uns helfen, die Reihen zu schließen. Ja, Gott will uns heute angesichts unseres Textes Matthäus 6 ebenso einen Botschafter vor Augen führen. In Matthäus 6, Vers 24 bis 34. Und wir überschreiben diesen Predigttext mit dem Titel Sorgen besiegen. Warum müssen Sorgen besiegt werden? Weil Jesus uns in Matthäus 6 3-mal sagt, sorgt euch nicht. Sorge meint an dieser Stelle sich von Gedanken, ob wir den Morgen erleben werden, ob was da ist, reicht, voll und ganz bestimmen zu lassen. Sorgen lähmen, Sorgen treiben in die Schockstarre, Sorgen hindern, Entscheidungen zu treffen, sind unproduktiv, unnötig, Sorgen sind sinnlos. Unser Predigttext ist eingebettet in die sogenannte Bergpredigt. Jesus steht mit seinen Jüngern und einer großen Volksmenge am See Genezareth. Die Geografie wird noch eine sehr interessante Pointe hier deutlich machen, worauf wir später nochmal zurückkommen. Und Jesus hält hier einen Anschauungsunterricht. Er legt in seiner Predigt die Lehre über Gottes Reich dar und fokussiert seine Hörer darauf, dass seine Lehre direkt an das Alte Testament anknüpft. Er korrigiert das verwaschene religiöse Denken der damaligen Zeit und zeigt den Menschen, wie sie in das Reich Gottes kommen können und was Gottes Maßstab ist. Der direkte Kontext, woran unser Text sich einbettet, zeigt uns voran einmal noch das, was Jesus über Hab und Gut zu sagen hat. Und das verwerfliche Anhäufen und Sammeln von Schätzen, die sowieso irgendwann mal verrotten werden. Ja, und so kommt Matthäus 6, 24 als Bindeglied dazu, deshalb ist es auch nochmal hier im Predigttext dabei, wo Jesus einmal zusammenfassend sagt, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen oder den anderen lieben oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Der Gedanke, den er in diesen Versen zusammenfasst und auch dann fortführt, ist Gott oder die Habsucht. Wenn das Schätze sammeln auf Erden deine Agenda ist, dein Ziel, dein Lebenssinn, dann ist die Sorge und die Angst darum die Atmosphäre, in der du leben musst. Bevor ein Mensch vor der ewigen Hölle gerettet wird, dreht es sich um den Kampf und um die Frage Himmel oder Hölle. Wenn ein Mensch Christ geworden ist und der ewigen Verdammnis entronnen ist, tobt der Kampf um die Frage Himmel oder Erde. Was ist dein Lebensziel? Wofür lebst du? Ist es für dich eine Durchgangsstation? Oder lebst du hier in einem Blick ohne einen Blick für die Ewigkeit? Achtung, Jesus möchte uns in diesen Versen nicht einfach vertrösten auf den Himmel nach dem Motto, ist alles nicht so wild hier unten. Jesus ist Realist. Er weiß, dass wir in einer gefallenen Welt voller Tische, Bänke und Probleme leben, aber er hilft uns mit Matthäus 6, unser Gedankenmobiliar aufzuräumen und zu sortieren. Um unsere Sorgen besiegen zu können, brauchen wir eine schlagkräftige Taktik. Ja, wir brauchen eine Taktik, die uns mehr zu bieten hat als irgendwelche Seifenblasen. Don't worry, be happy, let go and let God. Nein, Gottes Wort ist genug und ist das entscheidende Mittel, wodurch uns die Sicht geklärt wird. Und es reicht für dich und für mich heute Morgen und auch übermorgen. Wir bekommen die Taktik, womit wir falsche Sorgen besiegen können, im Dreiertakt diktiert. Und der erste ist dabei Vers 25 bis 31 und 34 mit dem ersten Punkt und der Erkenntnis, falsche Sorgen sind sinnlos. So einfach, aber doch so schwer. Darum sage ich euch, sagt Jesus, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt. Noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt, ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Linien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie einer von ihnen. Wenn nun Gott, der das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das seine Sorgen. Jedem Tag genügt seine Plage, Vers 34. Mit dem Wörtchen von Vers 25, darum, knüpft er jetzt also an mit dem Vorhergesagten, also im Angesicht dessen, im Lichte dessen, was Jesus über Hab und Gut gesagt hat, sagt er jetzt noch einmal, sorgt euch nicht. Das sorgt euch nicht aus, Vers 25, 31 und dann auch nochmal 34, bildet so eine Klammer, sozusagen dieser Refrain, der sich durchzieht, ihr sollt euch nicht sorgen. Und Jesus hält seinen Zuhörern ein starkes Verbot vor. Dieses Wort sorgt euch nicht. Das griechische Wort, das finden wir 6-mal über diesen Text verstreut. Und wenn man eine Wortstudie im Neuen Testament macht, findet man es sowohl positiv als auch negativ. Wir kommen darauf nachher nochmal zu sprechen. Jesus legt hier aber zuerst mal eine Verneinung vor. Er legt den Finger in die Wunde und sagt, tut es nicht. Es gibt Sorgen, von denen wir uns fernhalten sollen. Es gibt Gedanken, die wir lernen müssen, aus dem Gedankenhaus zu drängen und zu weisen, weil sie uns krank machen. Und vom eigentlichen Auftrag ablenken. Was sind das für Sorgen? Vers 25 lernen wir, Essen, Trinken und Kleidung nennt uns Jesus. Warum geht Jesus so stark auf die Sorge um unser leibliches Wohl ein? Es ist doch das Natürlichste, dass wenn man Hunger oder Durst hat oder eben mal eine Hose kaputt ist, dass Abhilfe geschaffen werden muss. Gott hat doch selbst dafür gesorgt, dass Adam und Eva Kleidung bekommen haben. Wir leben doch nicht im Schlafenland. Und uns fallen nun einmal nicht die Bananen in den Schoß und die Hähnchen fliegen uns auch nicht in den Mund. Und wir leben auch nicht unter Afrikas Sonne, wo es wärmer ist. Und überhaupt heißt es nicht im Vater unser, unser tägliches Brot gib uns heute. Was ist das Problem, was Jesus hier im Ersten adressiert? Das Problem, was Jesus hier mit Essen, Trinken und Kleidung meint. Es beschreibt einen Lebensstil. Er warnt vor einem Leben, das sich lediglich durch Essen, Trinken und Shoppen gehen definiert. Es ist ein Leben, das sich im Letzten am sprichwörtlichen Mammon, an diesem Reichtum, diesem aramäischen Wort, vergreift und Gott und echtes Gottvertrauen ausklammert. Oder, tja, lediglich noch zu einem frommen Talisman auf der Zunge degradieren lässt. Und diese Sorgen, sagt er, ist eitel und sinnlos. Es führt zu prallvollen Häusern, Schränken, aber nicht zu einem ruhigen Herzen. Es ist, um die rhetorische Frage von Vers 27 zu zitieren, wie als wenn man durch seine Sorgen seine Lebenszeit verlängern könnte. Unmöglich. Durch Sorgen können wir unsere Lebenszeit nicht verlängern, sondern ja, wir verkürzen sie ja eher. Man sagt ja, da sorgt sich einer zu Tode. Zu viel Sorgen kann zu Sodbrennen, Magengeschwür und Herzinfarkt führen. Und doch gibt es wohl kaum einen unter uns, der nicht irgendwie damit zu kämpfen hat. Das predige ich mir heute auch selber. Man pflegt hier und dort über das deutsche Volk ja halb lachend, halb weinend zu sagen, wir sind ein Volk von Denkern, wir denken ganz selbstlos nur daran, was andere wohl über uns denken. Getreu dem egozentrischen Motto, alle denken nur an sich, nur ich denke an mich. Ja, wer hätte es gedacht? Johann Wolfgang von Goethe hat in einem Gedicht, in seinem Werk Faust, das Wesen der Sorge eindrücklich beschrieben. Es passt, ja, wie man umgangssprachlich zu sagen pflegt, wie die Faust aufs Auge. Und so heißt es, wie er die Heimtücke der plagenden Sorge in seiner Natur beschreibt. Die Sorge nistet gleich im tiefen Herzen, dort wirket sie geheime Schmerzen, unruhig wiegt sie sich und störet Luft und Ruh. Sie deckt sich stets mit neuen Masken zu. Sie mag als Haus, Hof, als Weib und Kind erscheinen, als Feuer, Wasser, Dolch und Gift. Du bebst vor allem, was nicht trifft und was du nie verlierst, das musst du stets beweinen. Wie passend und wie treffend hat dieser gottlose Landsmann Goethe den Sorgennagel damit auf den Kopf getroffen. Du bebst vor allem, was nicht trifft und was du nie verlierst, das musst du stets beweinen. Falsche Sorgen sind sinnlos. Vor so einem gottlosen, sinnlosen Sorgen, das alles Tun und Denken vereinnahmt, warnt Jesus uns. Ja, er verbietet sogar all denjenigen, die ihm nachfolgen wollen. Es gibt falsche Sorgen, die sich eben dadurch enttarnen, dass sie unsere Gedanken, sämtliche Gesprächsthemen so dominieren, dass es gar nichts mehr anderes gibt. Zu diesem gehört eben dieser pausenlose Teufelskreis um den täglichen Lebenserhalt des Essens, Trinkens, der neuesten Mode, die neueste Technik. Kann es nicht sein, dass man früher viel weniger hatte und viel zufriedener war? man heute unruhiger ist, obwohl man so viel hat? Oder vielleicht gerade, weil man so viel hat? Wie recht hat Georg Neumark, dieser Liederdichter, das einmal wie folgt auch zu Papier gebracht, als er schrieb: Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Weh und Ach? Was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen, unser Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. Und diese falschen Sorgen aus 25, 27, 28 und 34 sind mit einer falschen Prioritätensetzung verbunden. Lukas spricht mal in Lukas 10, 41 von dieser Geschichte, die er beschreibt dann von Jesus. Und er beschreibt, wie er zu Gast bei Maria und Martha war und dort eben Bibelstunde hält. Er hält Bibelstunde, Maria war dabei, hört zu, Martha aber war pausenlos beschäftigt und empört sich über Marias Sorglosigkeit. Vielleicht sorgt sich Martha während der Predigt um Dinge, das Haus in Ordnung zu bringen, oder der Text legt eher nahe den Kirchenkaffee. Aber Jesus ermahnt sie, dass sie während der Predigt zur falschen Zeit für die falschen Dinge sorgt. Sie sollte ihre Prioritätensetzung überprüfen und macht damit klar, falsche Sorgen sind ein Hinweis oder können ein Hinweis auf eine falsche Prioritätensetzung sein, dass man das Falsche oder auch das Richtige zur falschen Zeit macht. Welche Gedanken gibst du deiner Aufmerksamkeit? Wo in der Predigt vielleicht auch mal abschweifen, was man vielleicht morgen kochen möchte, warum man dieses und jenes gestern oder vorher nicht noch erledigt hat. Falsche Sorgen sind Gedanken und Zeiträuber, die uns unnütze Lebenszeit und Lebensenergie kosten. Und Warren Wiersbe schreibt einmal so treffend in seinem Kommentar zur Wahrheit des sinnlosen Sorgens, Achtung, dass der moderne, sorgenvolle Mensch sich zwischen zwei Gaunern kreuzigt, dem Bedauern für gestern und dem Sorgen über den Morgen. Ich sag's nochmal. Der moderne, sorgenvolle Mensch sich zwischen zwei Gaunern kreuzigt, dem Bedauern von gestern und dem Sorgen über den Morgen. Falsche Sorgen nähern eben diese Grübelgaunerei, die man hier und da mit falschen Mitteln dann vergeblich auszutreiben sucht. Aber Sorgen lassen sich nicht im Alkohol ertränken. Sorgen lassen sich nicht mit Gold oder Geld verkaufen, durch Hurerei befriedigen oder durch Serien ablenken. Sich sinnlos zu sorgen, wie Jesus es hier nennt, das kommt dem gleich, dass man Zinsen für Schulden zahlt, die man möglicherweise nie machen wird. Sorgen sind sinnlos. Sich unnötig Sorgen zu machen, nimmt den morgigen Tag nicht die Sorge, sondern es nimmt dem heutigen Tag die Kraft. Wie aber können wir jetzt, wenn wir falsche Sorgen als solche enttarnt haben, davon Abstand nehmen? Ja, wie können wir falsche Sorgen entsorgen? Jesus sagt zu Recht in Vers 34, dass jeder Tag seine eigene Sorge hat. Und weil jeder Tag seine eigene Sorge hat, ja seine Plage, wörtlich sogar seine Übelhaftigkeit, sollen wir aufhören und davon ablassen. Was kann uns dabei helfen? Wir brauchen eine Entsorgungstheologie, die uns Jesus in diesen Versen gibt. Und der Psalmist bekennt einmal im gleichen Tenor, Psalm 94, 19, bei den vielen Sorgen in meinem Herzen erquickten deine Tröstungen meine Seele. Genau diesen Trost will uns Jesus mit seinem Wort auch jetzt geben, dass wir uns vom falschen Sorgenballast befreien lassen und unser Marschgepäck zurüsten und auch erleichtern lassen. Jesus lenkt unseren Blick durch Gottes Wort auf die Schöpfung und die Größe des Schöpfers. Ja, es ist ein wunderbarer Anschauungsunterricht, den er uns hier vor Augen führt, der in seiner vollen Farbpracht den Hörern den rechten Ausweg vor Augen malt. Nachdem Jesus uns gezeigt hat, dass falsche Sorgen sinnlos sind, führt er uns weiter zur nächsten Lektion in seiner göttlichen Entsorgungstaktik und er sagt, falsche Sorgen sind sinnlos, denn zweitens, Gottes Sorgen ist konkurrenzlos. Gottes Sorgen ist konkurrenzlos, Vers 26 bis 32. Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheune und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch seinen Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Linie des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr euch nicht sorgen, sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken und womit werden wir uns kleiden, denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Der Apostel Petrus mag an diese Stelle gedacht haben, wenn er in 1. Petrus 5, 7 sagt, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Jesu Entsorgungshilfestellung lehrt uns anhand der Natur, die Dinge ins richtige Licht drücken. Und jetzt schauen wir uns mal diese zwei Bilder an. Er spricht einmal von den Vögeln. Er sagt, seht sie euch an. Seht, wie sie weder säen, sammeln noch ernten, aber euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Jesus befindet sich am See Genezareth. Tja, er hält die Kirche in Grün und er spricht zu den Menschen, die die Gegend kennen. Und nördlich vom See Genezareth befindet sich das sogenannte Huley-Tal, die Kreuzung der Vogelwanderung. Das Huley-Tal ist bis heute im modernen Israel noch ein wichtiger Rastplatz für Zugvögel. Und es ist ein Zwischenstopp, wenn die Vögel quasi von Afrika nach Europa oder wieder zurückfliegen. Und deshalb gehen viele Vogelforscher oder Fotografen auch dorthin bis zum heutigen Tag. Und das war wohl damals schon so. Mit großer Wahrscheinlichkeit verweist Jesus auf gerade sie. Man muss sich das mal vorstellen, Vers 26. Als ob Jesus eben eine Schar von Kranichen, von Störchen, von Pelikan oder vielleicht einfach auch Möwen vorüberfliegen sieht. Und er zeigt auf die Vögel und sagt, seht euch die Vögel des Himmels an, lernt von ihnen. Das Argument ist vom Kleinen zum Großen. Wenn der Vater im Himmel sich der Vögel des Himmels annimmt, wie viel mehr nimmt er sich euch an, die ihr ein Bürgerrecht im Himmel haben sollt? Und da kommt auch schon das zweite Anschauungsbild, Vers 28. Das sind die Lilien auf dem Feld, wobei Jesus die Sorge um die Kleidung entkräftet. Die Lilien des Feldes kleiden den See Genezareth in voller Herrlichkeit. Auch hier muss Jesus nur auf das natürliche Gewächs in seiner Nähe gezeigt haben. Das Wort, das wir hier im Griechischen für Lilie finden, das meint den scharlachroten Mohn oder eben auch die wunderschöne Anemone, die in ihrer herrlichen Pracht den galiläischen Bergen blühen. Und Jesus sagt jetzt, wenn er auf die Blumen zeigt, nicht einfach seht sie an, sondern da steht ein anderes Wort. Während Vers 26 eher dieses Beobachten aus der Ferne meint, steht hier in Vers 28 das genauere Hingehen, das unter die Lupe sich nehmen und das genauere Betrachten. Zwar sieht man die Pracht der Lilien ja schon aus der Ferne, aber Jesus lädt hier gerade zur Bundesgartenshow am See Genezareth ein und sagt, schaut mal, nehmt euch eine Lupe zur Hand, bestaunt die Schöpfung. Und ich möchte euch dadurch was lehren. Gott will euch dadurch was lehren. Wir dürfen aus der Ferne und oder unter dem Mikroskop eben das göttliche Meisterwerk betrachten, was uns von unserem Misstrauen Gott gegenüber befreien soll. Was lernen wir von den Blumen des Feldes? Zunächst, sie mühen sich nicht, sie spinnen nicht, was hier möglicherweise repräsentativ diese Verben für das männliche oder den weiblichen Arbeitsgang steht, ist bei den Blumen so nicht zu sehen. Aber Jesus legt in Vers 29 nochmal einen drauf, nachdem er ihnen gesagt hat, und schaut mal, wie sie bekleidet sind. Jeder kannte damals den König Salomo. Salomo war bestimmt mit drei Punkten unter allen Menschen bekannt für seine Weisheit, für sein Reichtum und für seine Schönheit. Ja, der jüdische Geschichtsschreiber Josephus Flavius, aus dem ersten Jahrhundert nach Christus, schreibt über Salomo, dass Salomo alle anderen Könige an Pracht und Reichtum weit übertraf. Und wenn ihr euch eben diesen Salomo vorstellt, sagt er selbst, er war nicht mal in so einer Herrlichkeit gekleidet wie die Blumen. Die einfachen Blumen auf dem Feld. Jetzt kommt Vers 30. Gott, der das Gras des Feldes, wozu ja auch die Linien, die Blumen gehören, mit so einer Herrlichkeit kleidet, heute so schön macht. Und er lässt sie doch schon wieder verdorren. und sie werden doch schon wieder verbrannt, im Ofen geschmissen oder zum Heizen benutzt. Der Wüstenwind in Israel ist bekannt, Ramsin, dass er sehr heiß ist und eben das Grüne sehr schnell verwelken lassen kann. Nun aber, wenn dieser Gott dieses kurzlebige Grün in seiner Herrlichkeit und in seiner Pracht macht, wie viel mehr wird er das eben mit den Geschöpfen tun, die er zur Aufsicht über die Blumen eingesetzt hat, dass sie die Erde bebauen und bewahren? Ja, es ist echt interessant, dieses Argument wieder vom Kleineren zum Größeren zu sehen und vom Größeren zum Kleineren. Wenn Gott für die Pflanzen sorgt, wie viel mehr wird er für die Menschen sorgen? Und wenn Gott die Blumen schon so schön schmückt, wie sicher könnt ihr euch sein, dass Gott euch das Seinige auch zur rechten Zeit geben wird? Und er mahnt sie dann noch einmal und sagt, hört auf mit dem Sorgen, seid nicht kleingläubig. Denkt nicht zu klein von eurem himmlischen Vater. Warum? Weil dieser Gott in seiner Fürsorge konkurrenzlos ist. Und Jesus will uns jetzt hier den richtigen Blick im Kampf gegen die tägliche Sorge geben. Du und ich, wir brauchen diesen richtigen Blick wie eine Blume, die der Sonne folgt und dadurch zur vollen Entfaltung ihrer Schönheit kommt. So können wir auch nur durch den vertrauensvollen Blick auf Gott, der sich uns in Jesus Christus gezeigt hat, los von unserer Grübeleien werden. Das heißt nicht, dass wir auf dieser Erde ein sorgenfreies Leben haben. Nach dem Motto, ein Christenleben ist wie eine Blumenwiese oder wie ein Ponyhof. Nein, das ist nicht so. Denn ist eine Sorge besiegt, wartet ja schon die nächste nicht lange, lässt die nächste nicht lange auf sich warten. Sorgenfrei im absoluten Sinn wird es erst in der Ewigkeit geben. Und Luther sagte einmal so treffend, dass die Vögel des Sorgens oder des Kummers über deinem Haupt fliegen, kannst du nicht ändern. Aber dass sie Nester in deinen Haaren bauen, das kannst du sehr wohl verhindern. Und darum geht es. Vers 32, nimm den Faden noch einmal auf und sagt, dass so ein permanentes, sorgenvolles Treiben eigentlich ein Charakteristikum der Heiden ist. Derjenigen, die Gott eigentlich gar nicht kennen. Und wenn die Heiden sich so sorgenvoll verhalten und ihre Lebenszeit damit verspielen, sollen wir das gerade eben nicht tun. Warum? Vers 32, weil wir wissen, dass unser himmlischer Vater weiß, dass wir das alles benötigen. Ja, unser Gott ist konkurrenzlos in seiner Fürsorge. Wenn seine Güte für die Flora und Fauna, für die Vögel und die Veilchen auf dem Feld sorgt, dann würde das auch für dich tun, der du, wie wir auf den ersten Seiten der Bibel lesen, als Mensch die Krone der Schöpfung bist. Dann würde er auch für dich, der du nach seinem Ebenbild geschaffen bist, sorgen, dass es einen Ausweg gibt. Und selbst wenn es so ist, dass dich morgen eine schlimme Botschaft erwartet, vielleicht sogar eine Kündigung oder eine anstehende Insolvenz, dann ist das hart. Aber dann wird er dich trotzdem nicht aufgeben. Er wird dich auch dann noch weiterbringen, wenn du dich an ihn hängst, wie die Klette ans Kleid. Der Herr Jesus will uns mit den vorliegenden Versen eine heilige Sorgenlosigkeit lehren, indem er uns Gottes Fürsorge vor Augen malt und um unser Vertrauen wirbt. Ja, die Bibel kennt und lehrt eine heilige Sorgenlosigkeit, die bereit ist, die Sorge ganz an Gott abzugeben. Aber Achtung, hier muss ein wichtig warnendes Wort ausgesprochen werden. Damit sagt Jesus nicht, dass wir nicht mehr arbeiten sollen. Das heißt nicht, dass wir faulenzen sollen. Wenn Jesus auf die Vögel verweist, meint er keinen Straußvogel, der seinen Kopf einfach in den Sand steckt und sich vor aller Verantwortung drückt. Ja, und man ahnt es vielleicht schon, auch ein Vogel lebt nicht im Schlaraffenland. Und ja, auch 2023 regnet es noch keine Würmer. Der Vogel ist ja ein Beispiel aus der Schriftlesung von Psalm 104, wie wir gehört haben, der aber seinen täglichen Wurm von Gott erwartet und deshalb auf die Suche geht. Und Psalm 147, Vers 9, zu ihm sogar um Nahrung schreit. Ja, der berühmte frühe Vogel, der sich zwar nicht um morgen sorgt, steht trotzdem bereits beim Morgengrauen auf, geht auf die Suche nach dem sprichwörtlichen Wurm, den er dann eben im Laufe des Tages, so sagt man ja im Sprichwort, auch findet. Da muss genau an dieser Stelle dem schwärmerischen Vorwand gewehrt werden. Ja, wenn wir uns nicht sorgen sollen, wieso sollen wir überhaupt noch uns um etwas kümmern, planen, überlegen, arbeiten, studieren? Wenn Gottes Fürsorge so groß ist, warum sollte ich mich ja dann überhaupt noch um meine Kinder, den Job oder um die Schulaufgaben kümmern? Genau dieser falsche Vorwand war das Problem von Hesekiel 16. Das war eine sündhafte Haltung, die die Bewohner Sodoms charakterisiert hat. Falsche, sorglose Ruhe, die Gottes Realität nicht ernst genommen hat und sorglos und entspannt von sich weist. So schön und so wichtig es ist, Ruhe zu haben, ist eine permanente Sorglosigkeit oder Entspanntheit kein Zeichen für einen souveränen Charakter, sondern eher ein Zeichen dafür, dass man die Situation nicht ernst nimmt und die Realität missachtet. Und genau um diesen Vorwand aus Jesu Worten zu entkräften, dass man es eben so missbraucht, hat Hans Dannenbaum einen feinen Kommentar geschrieben, den muss ich kurz vorlesen, weil der hierher gehört, bevor wir nochmal fortfahren mit der heiligen Sorgenlosigkeit. Hans Dannenbaum sagt, das Evangelium von der heiligen Sorgenlosigkeit ist kein Evangelium für Faulenzer, ist auch kein Evangelium für saumselige Leute, die bis gegen Mittag schlafen und meinen, dann kämen die gebratenen Tauben und flögen ihnen in den Mund. Nein, du sollst dich plagen und sollst es dir sauer werden lassen auf der Erde. Es ist auch nicht verboten, dass durch das Evangelium das Vorsorgen und noch viel weniger das Fürsorgen, auch nicht das Besorgen, verboten ist das Sorgen. Dass du als rechtschaffene Hausfrau Vorsorge treffen musst, das ist ganz selbstverständlich. Gott hat uns nun mal als Menschen mit Verstand geschaffen und Vernunft, dass wir unsere Scheunen bauen müssen, dass wir, wenn wir es vermögen, einen machen sollen, damit wir im Winter etwas zu essen haben. Vorsorgen darf, ja muss die christliche Hausfrau. Und dass eine echte christliche Mutter fürsorglich ihre Kinder umgibt, mit der ganzen Liebe der fürsorglichen Pflege, ist doch selbstverständlich. Aber eins sollst du nicht, Sorgen. Dann zitiert er das Wort von Paul Gerhardt. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Das sind eindringliche und klärende Worte, die, denke ich, nochmal passend und fein differenzieren. Und Jesus sagt in Lukas 14, 28, dass wenn jemand ein Haus oder einen Turm baut, na klar, soll er seine Kosten überschlagen, soll nicht kopflos handeln. Den Morgen oder auch den Winter planen, sofern es möglich ist, klar ist das angesagt. Sich aber über den Morgen krankhaft Sorgen machen, gehört abgesagt. Aber nachdem wir den falschen Vorwand Gottes Sorgen, klammere unsere Verantwortung, aus einmal entkräftigt haben, wollen wir uns noch einmal ganz kurz durch Martin Luther den richtigen Blick an diesem Beispiel der Vögel geben lassen, weil Jesus ja auf die Vögel weist. Was lernen wir von den Vögeln? Sie sorgen sich nicht, ja? Und kein anderer hat das so gut auf den Punkt gebracht wie Martin Luther, der das nochmal die Pointe ausführt und in seinem Kommentar dazu anführt, dass wir das Vorbild des Vogels ernst nehmen sollen. Und er sagt, da fliegen die Vögelein vor unseren Augen vorüber, uns zu keinen Ehren, dass wir wohl möchten unsere Hütlein ihnen gegenüber abtun und zum Vöglein sagen mögen, mein lieber Herr Doktor, ich muss bekennen, dass ich die Kunst nicht kann, die du kannst. Du schläfst die Nacht über in deinem Nestlein ohne alle Sorgen. Des Morgens stehst du wieder auf, bist fröhlich und guter Dinge, setzt dich auf ein Bäumelein, singst ein Lied und lobst und dankst Gott. Danach suchst du dann deine Nahrung und findest sie, pfui. Was habe ich alter nahe gelernt, dass ich das nicht auch tue, da ich doch so viel Ursache dazu habe? Kann das Vöglein seine Sorgen lassen und verhält sich in solchem Fall wie ein lebendiger Heiliger und hat doch weder Acker noch Scheune, weder Kasten noch Keller, warum tun wir das nicht auch so? Derselbe himmlische Vater will doch auch unser Küchenmeister und Kellner sein, wenn ihr es nur glauben wollt. Ja, nehmen wir uns dieses Beispiel an den Vögeln und möchte dich einladen, übe dich damit, morgens aufzustehen und ein Lied zu singen, ein Gebet zu sprechen. Es ist unglaublich befreiend, ein Dankeslied, egal was am Tag ansteht, das vorne anzusetzen. Dazu braucht man ein Liederbuch. Nimm dir ein Liederbuch mit ans Bett und such schon mal ein feines Lied vielleicht am Abend raus. Das ist ein gutes Gegenmittel gegen das Sorgenmachen. Und ein weiteres Gegenmittel gegen Sorgen falten ist und bleibt stets Hände falten. Hände falten statt Sorgen falten. Befiehl dem Herrn dann dein Tageswerk an und leg los. Und du wirst sehen, dass du ein ganz neues Verhältnis gegenüber der Tageslast bekommst, die ansteht. Vers 32 erinnert uns daran, dass der himmlische Vater weiß, was wir benötigen. Ja, Gott ist ein Gott, der alles weiß und dennoch von uns gebeten werden will. Und man darf diesen Trost in Vers 32 hier nicht übersehen. Der himmlische Vater weiß es. Oder um die Jahreslosung nochmal zu borgen, der himmlische Vater sieht es. Er sieht dich. Er weiß um deinen Keller. Er weiß um deine Kinder. Er weiß um dein Bankkonto. Er weiß um das, was nötig ist. Er weiß es. Derselbe Wortlaut wurde bereits in Matthäus 6, Vers 8 verwendet, wo eben das Wissen des Vaters uns auffordert und einlädt, ihm es gerade nochmal im Gebet zu sagen. Deshalb bring es ihm. Das ist Balsam für die Seele. Es sind Worte, deren beruhigende Tragweite der folgenden tröstlichen Begebenheit gleichen, die uns überliefert wurde aus dem Zweiten Weltkrieg. Und ja, im Zweiten Weltkrieg kamen Millionen von Menschen ums Leben. Es gab unzählige Kinder, die zu Waisenkinder in kurzer Zeit wurden. Und als dann Europa wieder aufgebaut werden sollte, gab es eben auch viele, die sich darum gekümmert haben, die Kinder zu versorgen. Man hat richtige Lager dafür eingerichtet, wo diese Kinder aufgenommen werden konnten. Und sie hatten die beste Versorgung, die beste Hygiene, das schönste Bett. Aber es dauerte nicht lange, da fand man heraus, dass sie unruhig schliefen, obwohl sie alles hatten. Und dann fand man heraus, woran das lag. Der Aufseher des Schlafsaals begann zur Schlafenszeit, und das war jetzt auch schon die Lösung, jedem Kind einen kleinen Laib Brot in die Hand zu geben. So fühlte jedes Kind als letztes, bevor es einschlief, den Laib Brot in der Hand. Innerhalb weniger Tage schliefen die Kinder die ganze Nacht durch, beruhigt durch das Brot, denn so wussten sie, dass es am nächsten Tag wieder etwas zu essen gäbe. Sie waren ängstlich, weil sie aus der Vergangenheit wussten, dass ein Tag mit genug zu essen nicht unbedingt garantiert, auch am nächsten Tag noch etwas zu haben. Aber als sie mit einem kleinen Brotlaib in der Hand einschliefen, war die Sorge passé. Dieses Wort aus Matthäus 6, 32, dass der Vater weiß, das ist unser Leibbrot. Mit dem sollen wir ins Bett gehen und zuversichtlich aufstehen. Der himmlische Vater weiß um deine finanziellen Sorgen. Er weiß um die Sorge um deine rebellische Tochter oder deinen Sohn. Er weiß um das gebrochene Herz, den Schmerz und die Einsamkeit, die keiner sieht, die stillen Tränen und um die weitreichende Entscheidung, die ansteht. Er weiß es und er will trotzdem, dass du ihn aber auch nochmal es bringst und es ihm sagst. Und deshalb ermutigt dich Psalm 55, Vers 23, wirf dein Anliegen auf den Herrn, er wird für dich sorgen. Er wird den Gerechten nicht ewiglich wanken lassen. Bisher haben wir von Jesus gelernt, falsche Sorgen sind sinnlos, denn Gottes Sorgen ist konkurrenzlos. Aber weil er noch nicht fertig ist, macht er jetzt den Sack zu und beschließt seine Unterweisung, diesen Dreiertakt, mit einem letzten Punkt. Falsche Sorgen sind sinnlos, Gottes Sorgen ist konkurrenzlos, daher sei deine Sorge kompromisslos. Vers 33. Deine Sorge sei kompromisslos, trachte vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Aber Moment mal, lieber Prediger, jetzt sagst du vorhin, wir sollen keine Sorgen haben und jetzt kommst du plötzlich wieder her und sagst, wir brauchen eine kompromisslose Sorge. Was hat es damit auf sich? Wieso kommen wir am Ende nochmal auf die Sorge im Positiven zu sprechen? Ich habe am Anfang schon gesagt, dass das Wort vom Griechischen her sowohl positiv als auch negativ verwendet wird. Jetzt kommen wir auf die positive Komponente. Jesus verwendet es hier ja im Eigentlichen erstmal negativ. Sollen wir jetzt also doch Sorgen haben? Nur wer die falschen Sorgen, die unseren Text genannt werden, an Gott abgibt, kann für sich und andere richtig sorgen. Aber vor allem für die wichtigste Sorge. Sorgen bzw. dem nachgehen, was uns Vers 33 vor Augen führt, nach Gottes Reich zu trachten. Es gibt falsche, aber auch richtige Sorgen. Und nach Epheser 4 lehrt uns Paulus, dass wir nicht einfach nur den alten Menschen ablegen sollen, wir sollen auch den neuen Menschen und seine Charakteristik anziehen. Es kann nicht nur ein Ablegen geben, es muss auch ein Anziehen geben. Und genau das meinen wir an dieser Stelle mit diesem dritten Punkt, das meint Jesus mit diesem Vers 33. Die falschen Sorgen sollen wir ablegen, die falsche Denkweise, und die richtigen Sorgen uns nach dem ausstrecken. Und Vers 32 spricht Jesus ja vorher noch von diesem Trachten der Heiden. Er bezieht sich damit eben auf das falsche Sorgen. Aber genau dieses Wort des Trachtens nimmt er jetzt im Positiven in Vers 33 auf. Und da haben wir den logischen Gedanken bzw. den Beweis, dass Jesus an dieser Stelle von dieser positiven Sorge spricht. Nachdem Jesus gelehrt hat, dass falsche Sorgen sinnlos sind, weil Gottes Sorgen konkurrenzlos ist, wendet er sich im Letzten an die eine Sorge, die dich und mich sehr wohl umhertreiben darf, ja sogar muss. Die kompromisslose Sorge um das Königreich Gottes. Diese Sorge soll kompromisslos sein. Das Wort Trachten, Seteo, das meint ein intensives, beständiges Suchen. Ein eifriges Streben und ein Verlangen nach etwas haben. Immer wieder lesen wir im Neuen Testament, dass es sehr wohl heilige Sorgen gibt, die uns umtreiben sollen, wenn wir eine himmlische Gesinnung haben. Was sind das für Sorgen? In den folgenden Stellen möchte ich einmal ganz kurz ein paar Punkte angehen, die das im Neuen Testament uns nennen. Und so schreibt Paulus, dass er an die Philipper den Timotheus sendet, Philipper 2,20, weil er keinen anderen hat, der so vortrefflich für ihr Anliegen sorgen wird. Er war der richtige Mann für ihre Situation. Paulus schreibt an Timotheus in 1. Timotheus 4,15, dass er sich beeifern soll, als Jungspund in Wort und Wandel der Gemeinde ein Vorbild zu sein, das soll seine Sorge sein. Ebenso schreibt Paulus an die zerstrittene Gemeinde in Korinth in seiner Leidensliste, dass er neben dem Schiffbruch und den Nöten, die er erlitten hat, die tägliche Sorge um die Gemeinde an sich trägt. Mit seinem heiligen Ruf in den Vollzeitdienst es nochmal besonders zu seiner Sorge gemacht hat, Sorge für die Gemeinden zu tragen. Und dann schreibt er auch einmal an die Epheser in der Apostelgeschichte bei seinem Abschiedsgruß, wo er sagt, dass er sie Tag und Nacht unter Tränen ermahnt hat. Ihr Lieben, was ist das, wenn ich Seelsorge? Und sehr wohl spricht das Neue Testament von dieser Sorge, dass wir sie auf dem Herzen tragen sollen, wenn es um die Sorge der Seele geht. 1. Korinther 12 spricht einmal davon, dass Gott unterschiedliche Gaben den Menschen gegeben hat und die Gemeinde zusammengestellt hat, dass sie gleichermaßen füreinander sorgen sollen. Jeder Christ hat den Auftrag zur Seelsorge, und zwar vornehmlich Mann an Mann und Frau an Frau. So sollen wir einander dienen und gemeinsam die Last tragen und so das Gesetz des Christus erfüllen. Während falsche Sorgen am Vorankommen hindern, werden heilige Sorgen somit also zu nützlichem Treibstoff und dienen zum Aufbau der Gemeinde. Matthäus 6,33 hat zwei Anwendungen. Für dich, der du den Herrn Jesus Christus schon kennst, ist das programmatisch. Jesus sagt dir, kümmere dich zuerst um meins und ich kümmere mich um deins. Trachte nach meinem Reich und überlass mir deins. Aber Jesus sagt hier nicht einfach nur, trachte irgendwie nach meinem Königreich, sondern er sagte, trachte zuerst. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Jesus gibt hier damit eine Rangfolge für unsere Prioritätenliste vor. Setze Gott an erster Stelle. Lloyd-Jones schrieb einmal, so passend zu diesem Vers, setzen Sie Gott, sein kommendes Reich, Ihre Beziehung und Ihre Nähe zu ihm und Ihre Heiligung an die erste Stelle und Sie haben Gottes verbindliche Zusage durch den Mund seines Sohnes, dass alles, was Sie für Ihr Wohlergehen in diesem Leben benötigen, auch für Sie da sein wird. Wie kann dieses Trachten praktisch aussehen? Da ist der Liebesdienst, der einem Kranken erwiesen werden kann. Ein ermutiger Bibelvers, den man jemand zuschicken kann. Die Teilnahme an der Gemeindegebetsstunde inmitten eines turbulenten Alltags. Das Aufgeben eines zeitintensiven Hobbys, um die Zeit in Gottes Reich zu investieren. Es kann aber auch einfach die tägliche Arbeit sein, wenn man dadurch den Unterhalt für die Familie verdient und investiert. Oder auch für eine gute Bildung natürlich der Kinder sorgt, Ausbildung sorgt und ihnen es so ermöglicht, dann auch wiederum eine Bibelschule oder Ähnliches zu besuchen. Der arbeitsfreie Sonntag, an dem du dich der Anbetung und dem Gottesdienst widmest. Oder einfach auch mal die Überwindung der Menschenfurcht, um dem Sitznachbar in der Bahn dann doch noch auch noch ein christliches Traktat oder ein Jesus unser Schicksal in die Hand zu drücken. Trachte zuerst nach Gottes Reich. Matthäus 6,33 ist der Anti-Prokrastinationsvers schlechthin. Es ist der Vers gegen Aufschieberitis mit Ewigkeitswert. Wer unter der berühmt-berüchtigten Aufschieberitis leidet, sollte diesen Vers auswendig lernen, sich ihn an den Ort hängen, wo er täglich am häufigsten ist, und darüber nachdenken, was er in der jeweiligen Situation bedeutet. So wie falsche Sorgen zu Beginn als Staatsfeind beschrieben wurden, können die richtigen Sorgen ein Staatsfreund sein, ein Ehrengast. Nicht nur ein Ehrengast, der soll ein Teil unseres täglichen Lebens sein, was unser Denken mitbestimmen soll. Wenn wir uns um Gottes Anliegen kümmern, dann wird er auch uns versorgen oder im Wortlaut von Jesus hier dies alles hinzufügen. Ja, in diesem Kontext gehört dann auch Psalm 147, wo geschrieben steht, der Herr gibt's den Seinen Schlaf. Das heißt nicht immer, dass man einen ruhigen Schlaf hat, aber dass man am nächsten Tag die Kraft hat, um das durchzustehen. Ich hatte einmal im Studium eine Phase, wo ich an einer Klausur war und mich das übelst aufgeregt hat, dass in dem Studentenwohnheim eine laute Party mir den Schlaf geraubt hat. Und ich konnte nicht schlafen bis zu einem Punkt, wo ich über diesen so bekannten Vers im Psalm 23 nachdachte. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Da heißt nicht, mir mangelt nichts. Mir wird nichts mangeln. Und so konnte ich dann, auch wenn es nur eine kurze Zeit war, schlafen, und Gott hat diesen Tag am nächsten Tag wunderbar gesegnet. Matthäus 6,33 hat diese eine Anwendung, nach Gottes Reich zuerst zu trachten, aber es hat noch eine zweite, eine viel grundsätzlichere Anwendung. Es spricht ja vom Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Was heißt das aber? Nun, der Liederdichter aus dem 17. Jahrhundert hat es einmal in den folgenden Worten genannt: Eins ist Not. Ach Herr, dies eine lehre mich erkennen doch, alles andere, wie es auch scheine, ist ja nur ein schweres Joch, darunter das Herz sich plaget und naget und dennoch kein wahres Vergnügen erjaget. Erlange ich dies eine, das alles ersetzt, so werde ich mit einem in allem ergötzt. Jesus sagt uns in Vers 33, dass wenn du noch kein Christ bist, dieses eine deine Not ist. Es ist das Trachten, das Suchen, das darauf hinlenken, das herzliche Sehen nach Gottes Reich und seinem Erbarmen. Während Jesus den Hörern bereits am Anfang zwei Wege vor Augen geführt hat, Gott zu dienen oder dem Mammon, so schließt er mit demselben Gedanken an dieser Stelle noch einmal. Entweder du bist ein Heide oder du bist ein Himmelsbürger. Es gibt keine dritte Alternative. Und Jesus fordert hier auf, sei kein Heide, sondern diene dem wahren Gott, trachte nach Gottes Reich und liefere dich voll und ganz aus. Schau, was hier steht, das muss dir jetzt einmal ganz nahe kommen. Worauf zielst du mit deinem Leben ab? Wofür lebst du? Es ist heute die Sorge meines Herzens, dass hier heute Menschen sitzen, die am Sinn des Lebens vorbeileben, die noch kein ewiges Leben haben, die das Reich Gottes noch gar nicht kennen und noch in der Macht der Sünde gefangen sind. Es ist meine Sorge, dass du nämlich noch gar keine Beziehung zu dem lebendigen Gott hast, dass du noch gar keinen Blick für die Herrlichkeit seiner Herrschaft, Fürsorge und Größe hast. Und wenn dem so ist, dann möchte ich dir heute zurufen, Amos 4,12, mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Denn du wirst ihn einmal begegnen, früher oder später, ob du willst oder ob du es nicht willst. Nur kann es sein, dass es dann eben zu spät ist. Dass du dich nicht darauf vorbereitet hast, ihm zu begegnen. Du kannst dich auf sämtliche Krisen vorbereiten, die besten Versicherungen abgeschlossen haben, den vollsten Keller für die Notsituation zu haben. Aber du hast das Entscheidende verpasst. Du hast dich nicht darauf vorbereitet, dich noch nicht darum gesorgt, was sein wird, wenn du einmal vor Gott stehst, in all seiner Endgültigkeit. Die Bibel sagt, dass der lebendige Gott, weil er Schöpfer des Himmels und der Erde ist, Anspruch auf dein und mein Leben hält. Und ja, um Vers 24 aufzugreifen, er beansprucht es, dein Herr zu sein. Und weil der Mensch aber von Geburt an lieber sein eigener Herr sein möchte und sich lieber von der Sorge um das Hab und Gut in Mammon treiben lässt, ist die Tür da oben verschlossen für uns. Ja, der Psalmist diagnostiziert einmal, da ist keiner, der nach Gott fragt, geschweige denn, der ihn sucht. Wir wollen lieber unser eigenes Himmelreich hier auf der Erde aufrichten, unsere Vorstellung von Gerechtigkeit umsetzen. Und wenn uns Gott dazwischen kommt, dann nageln wir ihn eben fest, schmeißen ihn raus und geben ihm am besten gleich noch Betretungsverbot. Und weil dem so ist, kann Gott, wenn du ihm einmal so begegnest, nicht einfach sagen, ach, weißt du was, ist alles gut, schau mal drüber hinweg. War ein Versehen, hast du bestimmt nicht so gemeint. Gottes Gerechtigkeit fordert Gerechtigkeit. Ein fehlerloses Leben. Ohne die einzige rebellische Haltung gegenüber dem lebendigen Gott. Wer ehrlich zu sich selbst ist, weiß, dass er das nicht erfüllen kann. Und so manchen treibt diese Unruhe noch hin und her. Der Mensch ist damit nach dem Maßstab von Gottes Gerechtigkeit dazu bestimmt, auf ewig verdammt zu sein, an einem finsteren Ort der Qualen, wo das Feuer nicht erlöscht, wo das Zähneknirschen erschaudert und der Rauch ihre Qual von Ewigkeit zu Ewigkeit aufsteigt. So sagt es die Offenbarung. Ja, es ist ein Ort, an dem die schlimmsten Sorgen des Herzens nicht nur quälen, sondern bitterliche Realität werden und es keine Erleichterung gibt. Oh, fliehe diesen Ort. Fliehe, solange du noch kannst, oder um es mit Worten aus 1. Mose 19 zu sagen, rette deine Seele. Denn weil Gott darum weiß, dass wir Menschen uns selbst den Weg zum Himmel verbockt und den Weg in die Hölle mit unseren selbsterlösenden Vorsätzen gepflastert haben, hat Gott bewegt aus tiefer Liebe und herzlichem Erbarmen Christus gesandt. Gott hat Jesus gesandt, um uns Rettung zu geben. Ja, Gott nahm das Wertvollste, was er hatte, und gab es für das Verachtenswerteste, was du und ich ihm zu bieten hatten. Und so wurde Jesus Mensch und er kam auf diese Erde, ja, von einer Jungfrau geboren. Er ging über diese Erde, lebte ein perfektes Leben, verkörperte das Reich Gottes und rief die Menschen dazu auf, ihre falschen Sorgen zu lassen, von ihren Wegen umzukehren. Er lebte aber nicht nur ein perfektes Leben, nein, er starb auch einen perfekten Tod. Und zwar den perfekten Sündertod, den brutalsten Sündertod. Von allen verlassen, von all seinen besten Freunden verraten. Und er ging gehorsam den Weg, um uns ein Vorbild zu geben, dass auch dann, wenn es hart auf hart kommt, das Sorgen nach Gottes Reich an erster Stelle stehen soll. So legte er am Kreuz, als er sich williglich dem Willen des Vaters beugte, den Umhang seiner Gerechtigkeit, seines perfekten Lebens ab und nahm die Strafe deines und meines gottlosen Lebens auf sich. Durch diesen Tausch erfüllte er Gottes Gerechtigkeit. Er, der noch am Kreuz sich fürsorglich um seine Mutter und seinen Freund kümmerte, hat im Letzten auch noch diesen fürsorglichen Blick für dich und mich, als er sagte, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und sogar noch an einen der beiden mitgekreuzigten Räuber hat er gedacht und evangelisierte ihn in seiner letzten Sterbenstunde und lädt bis zum heutigen Tag mit seinen ausgebreiteten Armen und durchbohrten Händen alle zu sich ein, die unter der Last der Sünde und an sich selbst verzweifeln und Gott kennenlernen möchten. Weißt du, wenn du einmal vor Gott stehst und dann gerne in den Himmel eingehen möchtest, was würdest du sagen, warum? Würdest du dann in der ersten Person Singular sagen, ach, ich habe dies und jenes getan? Oder ich habe dies und jenes nicht getan? Oder wäre deine Aussage in der dritten Person Singular? Der Mann an dem Kreuz in der Mitte hat gesagt, dass ich kommen darf. Er hat gesagt, dass ich kommen darf. Er hat die Strafe für mein altes Leben gebüßt und mir dafür sein Leben geschenkt. Weil Jesus Sterben am Kreuz genau das beabsichtigt hat und der Mensch wieder mit Gott versöhnt werden kann durch Christus, hat Gott ihn als Zeichen seiner Anerkennung nach 3 Tagen auferweckt und es bestätigt, dass wir gewiss sein können, dass er uns annimmt, wenn wir durch Jesus zu ihm kommen. Und dadurch ist Jesus über alle Maßen erhöht worden, hat ein Königreich, das nie vergeht. Und wenn du Jesus vertraust, und du ihn als Herrn in deinem Leben anerkennst, ist die Tür zum Himmel weit offen für dich. Ja, Gott sieht dich von jetzt an als Kind in Christus und heißt dich herzlich willkommen. Und weil Jesus uns ein ewiges Erbe im Himmel bereitet hat, soll sein Reich von nun an die größte Sorge in unserem Leben sein. Und Achtung, das Trachten nach Gottes Reich soll die Sorge sein, die alle sinnlosen Sorgen in den Schatten seines Kreuzes stellt. Ich sag's nochmal. Das Trachten nach Gottes Reich soll die Sorge sein, die alle sinnlosen Sorgen in den Schatten von Jesu Kreuz rücken lässt. Ja, wer die Errettung seiner Seele erfahren hat und seinem eigenen Königreich und all seinen Sorgen den Rücken zugekehrt hat, den falschen Sorgen, kann deshalb jetzt beim Vater unser dankbar mitbeten. Dein Reich komme. Der Bäckermeister, von dem ich im Eingang sprach, sagte mir am Ende des Gesprächs, als ich fragte, wie er den aktuellen Druck denn überhaupt aushält mit seiner Mannschaft, sinngemäß, wenn ich Gottes Wort, das Gebet und die Gemeinde nicht hätte, wüsste ich nicht, wo ich wäre. Aber ich hänge mich an Jesu und sein Kreuz. Er wird es wohl machen, wie es auch geht. Wie können wir falsche Sorgen besiegen? Jesu lehrt uns zunächst, falsche Sorgen sind sinnlos. Wir stehen dabei in einem täglichen Kampf gegen die Sorge. Weiter wird uns dieser Blick durch die Beispiele aus der Schöpfung geklärt. Falsche Sorgen sind sinnlos, weil Gottes Sorgen konkurrenzlos ist. Und weil Gottes Sorgen konkurrenzlos ist, hat jeder, der Jesus nachfolgt, den Auftrag, ein neues Lebensziel anzustreben. Ja, er trachtet nach einem ewigen Reich und bekommt damit verbunden die Verheißung, dass Gott für alles andere sorgen wird, wenn wir uns nur kompromisslos ihm widmen. Lasst uns beten. Herr, und wir sehen, wie sehr wir uns noch im Alltag verstricken. Und ja, jetzt am Sonntag, jetzt in dieser Stunde vielleicht sagen können, jo, wir gehen das so an, wie du es sagst. Aber ist doch morgen so schnell schon wieder vergessen können. Herr, heile uns von dieser Vergesslichkeit. Erinnere durch dein Wort uns beständig daran. Und erleichtere du uns immer wieder neu diese Last, indem wir unsere Last auf dich werfen und auf dich hoffen, denn du wirst für uns sorgen. Vater, und du weißt, was für persönliche Sorgen den einen und anderen umtreibt. Wo es wirklich sinnlose Sorgen sind, wo man sagt, das sollte man schon längst abgelegt haben. Hilf dazu. Aber du weißt, wo es wirklich auch ernste Sorgen sind, Herr, die wir ja gerufen sind, vor dich zu bringen. Herr, da möchten wir von ganzem Herzen bitten, dass du uns eine heilige Leichtigkeit gibst, damit umzugehen. Nicht eine Naivität, aber doch die Art und Weise, wie du es hier auch sagst, dass wir es in Bezug auf dein Reich lernen einzuordnen. Und auch so dann angehen. Vater, wir brauchen dich. Herr, wir als Gemeinde brauchen dich. Und so bitte ich dich, segne die Ältesten, segne die Diakone, segne die Geschwister, die hier den Dienst tun. Und gebrauche sie als deine Boten. Und lass es in dieser Stadt geschehen, Herr, wo so viele Frömmigkeit auch äußerlich zu finden ist, dass es auch im Herzen geschieht, dass du Einkehr hältst. Wir brauchen dich und bitten dich, dein Reich komme. Amen.